So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir natürlich wieder den Salat und heute haben wir natürlich hier tatsächlich hier einen Wurm drinne. Wir haben jetzt hier die Manu nur noch am Telefon. Ich muss jetzt das Telefon mir schnappen und die Frau Wagner nochmal anrufen, weil der Akku, der ist alle jung. Aber die Manu hat erstmal genug zu sagen. Genau, Manu, mach mal, ich ruf mal kurz an, ja? Du bist zu hören, Manu.
In der Zwischenzeit unterhalte ich die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen. Also, wir haben ja nun in dieser Sendung festgestellt, dass tausende Kinder und Jugendliche betroffen waren von einer, so nenne ich es mal, kollektiven Vergiftung. Und was hier also vorzuwerfen ist, ist wirklich teils schwere Körperverletzung. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass, und das erwähnte Silvia auch, und ich habe es auch schon oft betont, dass diese Sachen verjährt sind. Die Hauptschwerpunkte dieser Medikamentenversuche, die hirnchirurgischen Versuche, die lagen in den Jahren 1950 bis 1975.
Hi. Sind wir da? Okay, so, dann lege ich. Super, dann lege ich jetzt mal dazu der Manu. Und jetzt hoffen wir, dass wir uns gegenseitig auch wieder hören. Manu?
Ja.
Ich höre auch alles.
Ja?
Gut.
Super.
Perfekt.
Na, dann können wir im Prinzip weiter loslegen. Sorry, Manu, aber das war ja jetzt erstmal das Wichtigste. Ja. Let's go.
Also, wie gesagt, die Schwerpunkte lagen zwischen den Jahren 1950 und 1975 in Kinderheimen, Psychiatrien und Behinderteneinrichtungen. Aber es gab auch diese Dinge weit nach 1975. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es ist für mich immer sehr schwierig, wenn jemand in den 80er Jahren diese Dinge noch erlebt hat, weiß ich immer nicht, was ich ihm sagen soll. Und dazu passt eben auch das, was ich jetzt als kleinen Fragenkomplex der Silvia nochmal stellen werde. Und das lautet, wie siehst du die Verantwortlichen, also wie stehen sie dazu? Wie verhält sich die Pharmaindustrie und die noch lebenden Ärzte? Welche Haltung nimmt die Politik dazu ein? Und was ist aus deiner Sicht nötig, um dieses Unrecht, diese Menschenrechtsverletzung wieder gut zu machen?
Ja, genau. Also du hast jetzt die Verantwortlichen angesprochen. Da müssen wir jetzt natürlich auch noch mal gucken, ja, wer sind die Verantwortlichen? Ich denke, man kann sagen, klar, natürlich sind die Ärzte verantwortlich. Sie haben diese Medikamente getestet, sie haben sie verabreicht. Das sind die einen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Pharmaunternehmen, weil sie haben den Ärzten die Präparate gegeben zum Testen. Oder sie haben ja auch daran verdient, dadurch, dass die Kinder ja dann auch sediert wurden über Jahre oder Monate. Die Institutionen, in denen das natürlich passiert ist, sind Verantwortliche, also die Heime, kann man sagen. Dann natürlich auch die Träger der Einrichtungen, das waren zum großen Teil die Kirchen insgesamt, also die katholische und evangelische Kirche. Zu 75% waren die Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft und zu ungefähr knapp 20% in staatlicher Hand, also staatliche Träger. Auch Behörden sind verantwortlich. Da kann man auch zum Beispiel für die Impfstoffe sind auch Bundesbehörden und Landesbehörden mit beteiligt. Bei einer Studie zum Beispiel war direkt das Bundesgesundheitsamt Auftraggeber der Studie. Und das Landesjugendamt ist natürlich auch mitverantwortlich, insofern, indem es ja die Heimaufsicht hatte. Und diese Heimaufsicht ist ja, hat ja anscheinend nicht funktioniert, sonst hätten ja diese Versuche nicht passieren dürfen.
Wo du gerade sagst, Institutionen, wir haben natürlich auch noch eine Beteiligung eines sehr großen Institutes hier, dessen Namen wir aber nicht nennen werden, weil dahinter einfach eine zu große finanzielle Macht und damit verbunden eine zu große juristische Vertretung steht. Aber auch da ist sich nicht mit Ruhm bekleckert worden.
Hallo?
Ja. Ja, Silvia ist wieder weg.
Ja, aber das ist jetzt tatsächlich höhere Gewalt. Jetzt ist hier irgendwo was mit dem Telefon. Manu, also das ist sie jetzt, sie ist verschwunden. Weil hier ist alles noch in Ordnung und...
Also ich fasse das jetzt nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen. Die Verantwortlichkeit für all das, was geschehen konnte und geschehen ist, liegt zum einen bei den Ärzten, zum anderen bei den Pharmaindustrien, dann bei den Trägerschaften. Wir haben gerade gehört, zu 75% waren diese Einrichtungen in den Händen der evangelischen und der katholischen Kirche. Dann natürlich das Land, aber auch Behörden wie also Gesundheitsbehörden, andere Institute sind an diesen Dingen beteiligt. Und ich denke, ich erzähle nicht. Ach, Silvia ist wieder da.
So, ich leg mal wieder zu der Manu. Also liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Radio Flora live und wir kriegen es trotzdem hin. Und ich glaube, die Ladies verstehen sich jetzt wieder, bitte.
Ich verstehe. Silvia, kannst du mich hören?
Ja.
Wunderbar, dann bitte weiter.
Gut. Wie steht denn die Pharmaindustrie und die noch lebenden Ärzte nun zu ihren Taten?
Bisher habe ich von den Pharmaunternehmen... Was ich gehört habe, sind dann Aussagen wie, ja, das tut uns natürlich sehr leid, was da passiert ist, aber da tragen wir keine Verantwortung, sondern die Ärzte, die das gemacht haben, sind verantwortlich und wir haben nur diese Präparate zur Verfügung gestellt. Das sehe ich aber anders, beziehungsweise, was heißt, nicht nur ich sehe das anders, es galt auch damals schon, dass zwar die Ärzte diese direkte Verantwortung hatten für die Versuche, ja, aber die Pharmaunternehmen hatten ja auch die Verantwortung, die Präparate zur Prüfung nur an Ärzte zu geben, die verantwortungsbewusst sind. Und wenn man dann...
Ja. Also wir haben ja hier, das ist ja nichts Unbekanntes, wir haben ja hier gerade eine große... Ja,
sie ist schon wieder leider weg, sie hat da...
Ja, dann lass mich doch einfach weitermachen.
Ich wollte es doch nur sagen, sorry. Jetzt seid nicht zickig, bitte. Bitte, mach weiter.
Hört man mich?
Ja, klar.
Also gut, ach, das wusste ich nicht, ich dachte, man hört mich nicht. Gut, dann rede ich einfach weiter.
Manu? Manu? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, also heute ist wirklich tatsächlich der Wurm drinne. Jetzt ist mir die Manu hier tatsächlich auch noch verschwunden. Ich mache jetzt einfach mal einen Schluck Musik hier. Und ihr seid hier bei Webradio Flora bei Hottes Kummerkasten mit Telefontalk. Und Hottes Kummerkasten wird betrieben von Hotte, der kein Profi ist, sondern einfach nur ein Laie. Aber wir versuchen unser Bestes hier. Bisher hat immer alles wunderbar geklappt. Es ist erschreckend heute. Also erstmal ein Schluck Musik und bis gleich. Bitte dranbleiben, es lohnt sich.
Ja, also wir haben nochmal gesprochen über die Verantwortung der Pharmaindustrie und der noch lebenden Ärzte. Und die Silvia hatte ja berichtet, dass die Pharmaindustrie sich damit rausredet, dass sie zwar bedauern, was gewesen ist, aber dass letztendlich die Verantwortung bei den Ärzten liegt. Ganz so einfach kann sich das die Pharmaindustrie nicht machen. Also zum Beispiel bei uns in Schleswig-Holstein, wir haben ja eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, speziell betreffend die Medikamentenversuche an säuglichen Kindern und Jugendlichen hier in Schleswig-Holstein. Und da sind unsere Forscher eben tatsächlich auch auf Vergütungskonten gestoßen. Das heißt, da ist Geld geflossen von Seiten der Pharmaindustrie an die ausführenden Ärzte. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2, ich weiß, dass also Pharmaindustrien eben auch auf den Aktienmarkt gegangen sind. Und ich weiß, dass eine Betroffenenvertretung hier aus Schleswig-Holstein vor einer Aktionärsversammlung gesprochen hat und eben auch die Aktionäre dieser betreffenden pharmazeutischen Firma Erkenntnis über das, was hier gewesen ist, erlangt haben. Die Frage ist nur, was ist eigentlich nötig, dass die Menschen reagieren?
Dass die Menschen reagieren, also vor allem, denke ich, meinst du die Pharmaunternehmen? Also sie haben natürlich schon eine Verantwortung, weil sie wissen ja, was die Ärzte damit gemacht haben. Sie haben ja die Präparate den Ärzten auch gegeben, damit die diese Präparate an den Kindern testen. Und sie haben ja auch den Ärzten einen Anreiz gegeben, diese Präparate zu testen, und zwar ja einen finanziellen Anreiz. Das ist belegt, also mindestens für eine Studie ganz klar belegt, aber für weitere eben auch ganz offensichtlich, dass die Ärzte da Geld von den Pharmaunternehmen bekommen haben.
Ja,
und
das
so
sehe ich also
haben
genauso.
Natürlich die Pharmaunternehmen auch Verantwortung.
Genau, also das sehe ich genauso. Nur dann wird das nächste Argument kommen, es ist ja alles verjährt, ja. Und jetzt können wir uns mal die dritte Säule angucken. Mich interessiert deine Meinung zur Haltung der Politik an unserer Thematik.
Klar, es ist natürlich rein rechtlich, kann man sagen, es ist verjährt, was geschehen ist. Das ist ja erstmal rein faktisch richtig, rechtlich. Aber natürlich haben die Verantwortlichen auch da eine moralische Verantwortung. Man kann nicht einfach sagen, so verjährt und es ist gut, sondern es gibt die moralische Verantwortung. Das haben ja zum Beispiel auch durch den Fonds Heimerziehung und die Stiftung Anerkennung und Hilfe, die haben ja durch ihre Arbeit und durch ihre Anerkennungsleistung auch dadurch diese moralische Verantwortung anerkannt. Und genauso müsste diese moralische Verantwortung ja jetzt auch die Pharmaindustrie übernehmen, weil die waren ja jetzt bei diesem Heimkinderfonds Stiftung Anerkennung und Hilfe noch gar nicht beteiligt.
Ne? Also die waren auch beim Heimkinderfonds nicht beteiligt, soweit ich weiß.
Genau.
Ich darf
mich
gerne korrigieren, wenn ich mich da irre.
Ist richtig, die waren noch gar nicht beteiligt, weder beim Heimkinderfonds noch bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe.
Richtig, und die müssen also wirklich jetzt mal in ihre Verantwortung treten. Aber wie siehst du die Haltung der Politik dazu? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel von politischer Seite dieses Thema doch mehr Aufmerksamkeit finden würde als bisher und dann von Seiten der Politik, das ist jetzt so meine Idee, die Pharmaindustrie diesbezüglich in die Verantwortung genommen werden würde, würde sich dann nicht etwas ändern?
Ich denke schon, da würde sich was ändern und das ist eben auch dringend notwendig, dass die Politik da klare Stellung bezieht. Bisher ist das aber noch nicht so geschehen oder es gibt einzelne Politiker, die das fordern, ja. Aber so die Entscheidungsträger oder die an den wichtigen Positionen, von denen habe ich das noch nicht gehört. Die sagen zwar, wir bedauern das, was passiert ist, das tut uns unendlich leid, und dann machen die aber einen Punkt und es kommt nichts weiter. Und da muss ich irgendwie, oder fände ich schön, wenn sich da noch was ändern würde.
Ja, es ist natürlich so, wenn man sich mal so die finanziellen Säulen anguckt, die also das ganze System stützen, da zeigt sich, dass die Pharmaindustrie keine unerhebliche Säule ist. Und die Frage, die sich mir dann immer auftut, ist, welches Interesse hat die Politik tatsächlich, sich mit solch einer gravierenden Säule wie der also finanziellen Stützsäule wie der Pharmaindustrie anzulegen. Da gehört natürlich schon Courage dazu.
Ja, klar. Die Bundesbehörden oder die Politik müsste natürlich auch selber da nochmal ihre Verantwortung eingestehen, weil zum Beispiel bei den Impfstoffversuchen waren sie ja ganz klar auch selber involviert, zusammen mit den Pharmaunternehmen. Da haben die ja sehr eng zusammengearbeitet damals, damit das möglich war, diese Präparate in den Heimen zu testen. Da waren das damalige Bundesgesundheitsamt mit involviert, da waren das Robert-Koch-Institut mit beteiligt, das Paul-Ehrlich-Institut. Dann gab es die Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Kinderlähmung, wobei das auch hauptsächlich Bund und Länder die Mitglieder waren. Also da war so eine ganz enge Verflechtung zwischen Politik und Pharmaindustrie. Ja. Und wenn die Politik natürlich heute sagt, da muss die Pharmaindustrie Verantwortung übernehmen, muss sie dann natürlich gleichzeitig auch nochmal Verantwortung für diese Versuche übernehmen, was sie ja bisher noch gar nicht getan haben,
Richtig. Die Politik. Ne? Also wir haben ja in unserem Begehren, wenn wir für diese Menschen eintreten, zwei Begriffe, die wir benutzen. Und zwar einmal den Begriff Nachkriegsverbrechen und den zweiten Begriff Menschenrechtsverletzung. Inwieweit kannst du mit diesen beiden Begriffen konform gehen?
Wie ist das? Nachkriegsverletzung oder Nachkriegsverbrechen?
Nachkriegsverbrechen.
Ja, auf jeden Fall sind es Straftatbestände, weil nach dem Strafgesetzbuch jeder ärztliche Eingriff ohne eine Einwilligung den Tatbestand der Körperverletzung betrifft oder beinhaltet. Und es hat ja ganz offensichtlich keine Einwilligung oder in der Regel keine Einwilligung gegeben. Also diese medizinischen Eingriffe ohne Einwilligung, das betrifft eben auch Verabreichung von Medikamenten und damit natürlich auch Versuche mit Medikamenten. Und von daher haben diese Versuche ganz eindeutig, erfüllen die den Straftatbestand der Körperverletzung. Also sind es Nachkriegsverbrechen, ja klar, es hat ja nach 1945 stattgefunden. Und es sind natürlich auch Menschenrechtsverletzungen. Einmal ist im Grundgesetz ja zunächst garantiert, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Aber was da geschehen ist mit diesem Einsatz der Medikamente oder auch mit der Prüfung von Medikamenten, ist die Würde des Menschen verletzt worden. Und es wird auch im Grundgesetz die körperliche Unversehrtheit ja garantiert, aber die Kinder und Heranwachsenden, die sind ja geschädigt worden körperlich. Und durch die Medikamente, also im Grundgesetz ist ja auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantiert und auch die ist ja nicht konnte die Kinder ja durch die Medikamente nicht erfüllen diese, oder konnte nicht geschehen, diese Entwicklung der Persönlichkeit. Oder die freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Ja, also das sind die Dinge, für die wir ja, die betroffenen Organisationen kämpfen, wir von Pebbles e.V. ja auch. Und bevor wir jetzt zum letzten Part kommen, ist die Frage, machen wir noch mal eine Musik, Herr Hoffmann, oder machen wir weiter?
Also ich würde sagen, wir machen bei dem Thema einfach mal weiter, Manu.
Gut. Silvia, was ist aus deiner Sicht heute nötig, um dieses Unrecht wieder gut zu machen?
Ja, genau, da hatten wir gerade das schon mal angesprochen. Klar, wir sind uns einig, man kann es in dem Sinne nicht wieder gut machen. Gut, dann habe ich gesagt, irgendwie trotzdem für die Betroffenen wäre das schon notwendig, dass das Leid durch finanzielle Hilfen gelindert wird. Ich kenne also Fälle, wo einige Betroffene dann jetzt eine Rente bekommen, weil sie also physische oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, die bekommen jetzt eine Rente und die sagen ganz klar, das nimmt ihnen ganz viel Druck. Sie kommen aus der Armut ein Stück heraus, weil ganz viele leben nun mal an der untersten Grenze finanziell gesehen. Und das ist schon mal ganz wichtig für die Betroffenen.
Also die Rente,
ja,
die jetzt
also viele wünschen sich eine Rente. Bitte?
Ja, die Rente, die jetzt gemeint ist, ich möchte es nochmal klarstellen, das ist die Rente, die erzielt wird durch Inanspruchnahme des Opferentschädigungsgesetzes.
Genau. Und ja, da wünschen sich viele Betroffene eben, dass das eben die Schwelle, das zu erlangen, niedriger wird, weil das ist ein unheimlich harter Kampf. Da haben viele überhaupt gar nicht die Kraft dafür. Und zum Teil ziehen sich diese Verfahren über Jahre oder auch 10 Jahre hin. Und das wäre einfach gut, wenn das dieses Verfahren und diese Anerkennung ja niederschwelliger würde.
Also das ist die Argumentation ja auch von Pebbles. Wir arbeiten ja gerade an einer entsprechenden Änderung, obwohl es gerade eine Gesetzesänderung im OEG gegeben hat, arbeiten wir trotzdem daran, weil es ist einfach so, dass durch die Kriterien des Heimkinderfonds und auch die Kriterien der Stiftung Anerkennung und Hilfe die Einrichtungen, in denen das zu Medikamentenversuchen, schwarzer Pädagogik, sexuellen Übergriffen und so weiter gekommen ist, die sind ja, ich benutze jetzt mal dieses Wort, obwohl ich das blöd finde, gelistet. Ja? Die sind gelistet und es gibt eben auch gelistete Menschen, denen, die also über diese Auszahlung, ob nun aus dem Heimkinderfonds oder eben aus der Stiftung Anerkennung und Hilfe, die anerkannt sind. Sie sind ja schon anerkannt. Und ich denke ganz einfach, es kann doch nicht angehen, dass dann, wenn Opfer Entschädigungsleistungen beantragt werden, zum einen die Stiftung das ausschließt, dass man beides parallel beantragen kann. Das ist tatsächlich so. Aber das lassen wir mal außen vor, weil da kümmere ich mich gar nicht drum. Also das kann ich auch ausurteilen lassen, sollte es da irgendwann zu einer entsprechenden Maßnahme gegen jemanden kommen. Aber wenn das doch einmal anerkannt ist, ja, dann muss doch diese Befragung, diese Wahrheitsfindungsprüfung bei der Anhörung muss doch niederschwellig sein. Dann muss ich doch nichts mehr großartig beweisen. Das ist doch genauso, wenn ich also nach einer ausgeurteilten gerichtlichen Vergewaltigung mit dem Urteil zur Opferentschädigungsstelle gehe, dass dort alles vorliege, ja, und das Gesetz sagt ja auch aus, es genügt eine einmalige Aussage vor einem Richter, dann muss es doch gut sein, dann muss ich doch nicht mehr in diese Wahrheitsfindungsprüfung gehen, wirklich mich nochmal wieder diesem traumatischen Erlebnis en Detail, also bis ins kleinste Detail aussetzen, damit ich diese Rente bekomme. Das kann es nicht sein.
Genau, das muss einfach niederschwelliger sein. Genau, und wie du sagst, wenn man ja schon da bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe oder bei dem Heimkinderfonds das durch hat, dann muss das einfach so anerkannt werden. Und man kann ja auch nicht den Heimkindern so diese Beweislast aufbürden, jetzt zum Beispiel für Arzneimittelversuche oder so. Das können sie gar nicht erbringen. Aber wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel in Säuglingsheimen oder in Kinder-Jugendpsychiatrien vor allen Dingen und Behinderteneinrichtungen ja doch zum Teil das ja, häufig, was heißt häufig, aber eben gerade da geschah und das muss man so anerkennen oder das weiß man eben, dass das dort ja geschehen konnte und dann kann man nicht den Heimkindern dafür noch die ja dann eine Beweislast aufbürden.
Richtig. Und es ist ja auch einfach so, als das Ganze hochkochte, egal ob nun durch den Heimkinderfonds oder jetzt durch die Stiftung Anerkennung und Hilfe. Und das ist eine Aussage, zu der stehe ich auch, dass da also wirklich auch Aktenbereinigungen vorgenommen wurden. Ich habe also zum Beispiel die Aussage eines Betroffenen, der sich seine Akte im Archiv angeguckt hat, Büroklammern an die Dinge gemacht hat, die er kopieren wollte. Das wäre dann erst beim zweiten Besuch möglich gewesen. Und als er dann das zweite Mal kam und diese Dinge kopieren wollte, da war das alles verschwunden.
Oh je.
Oh ja.
Ja, das ist übel. Also mir erzählen auch immer wieder Betroffene, wenn die zu dem Heim, wo sie waren, hingehen oder zu dem Träger der Einrichtung, dass denen dann gesagt wird, oh nein, wir haben leider keine Akten mehr, weil da hat es mal einen Brand gegeben und da sind alle Akten verbrannt oder es gab einen Wasserschaden. Also das kann ja mal sein, aber sowas hören die halt so häufig, dass man dann schon stutzig wird und denkt, dass irgendwie so viel kann es nicht gebrannt haben, dann hätte es in Deutschland so einen riesen Flächenbrand gegeben haben müssen.
Also ich habe es selber auch erlebt, ich habe also auch meine Unterlagen angefordert. In einem Telefonat hat mir dann der zuständige Sachbearbeiter mitgeteilt, ja, eine Akte hätte er gefunden, die zweite sei unterwegs. Das Endergebnis, das ich bekommen habe, war also der richterliche Fürsorgebescheid und zwei Auszüge, einmal für eine Kleiderbestellung, damals musste man ja noch Anträge stellen für Kleidung, und eine Mitteilung der Krankenkasse, also drei Plättchen und das war's, ja. Den Rest durfte mit Sicherheit der Schredder essen. Das hat Methode und das ist einfach so. Also ich denke, dass da sind schon Mitarbeiter entsprechend gebrieft worden, dass also Akten durchaus geschmälert werden. Ja, liebe Silvia, mit einem Blick zur Uhr stelle ich fest, wir neigen uns dem Ende unserer Sendung entgegen. Und ich muss sagen, es war für mich auch nochmal, obwohl ich immer denke, ich weiß schon so viel, was alles geschehen ist, aber für mich war es nochmal sehr, sehr informativ. Es hat mir große Freude bereitet und meinen Horizont erweitert, mit dir zu sprechen. Ich denke, wir haben vieles nicht besprechen können. Für dieses Jahr sind wir leider voll mit unserer Sendung, aber ich hätte dich gerne im nächsten Jahr nochmal in unserer Sendung. Da müssen wir mal gucken, wie wir das terminlich hinkriegen, weil, wie gesagt, viele Dinge heute auch nicht Thema sein konnten. Aber auf jeden Fall, du gehörst mit zur Expertenrunde von Pebbles und spätestens zur Bundestagsdebatte sehen wir uns wieder persönlich.
Ich freue mich drauf und ich danke dir.
Ich danke dir auch, liebe Silvia, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und viele liebe Grüße an Burkhard.
Und Radio Flora bedankt sich natürlich auch nochmal recht herzlich für die Zeit hier, trotz der Panne, dass sie durchgehalten haben. Lieben Dank. Und liebe Manu auch und dementsprechend Manu nochmal vielleicht ganz kurz vorweg, wir haben hier keine Punktlandung, aber egal, vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, unsere nächste Sendung, heute ist Kummerkasten Spezial, wäre ja dann am 20. September. Möchtest du da nochmal ganz kurz was zu sagen? Die Zeit nehmen wir uns nochmal.
Also die Sendung am 20. September, muss ich sagen, die nach dem heute Erlebten, die macht mir schon ein bisschen Angst, weil da haben wir tatsächlich zwei Telefongäste und ich bin dann die dritte Person am Telefon und das wird schon ein bisschen schwierig werden. Ich hoffe, dass die Technik das alles hinkriegt. Das wird eine Sendung sein am 20. September, wo also Kirchenvertreter der katholischen Kirche, das heißt also das Erzbistum Hamburg und der evangelischen Kirche, sprich der Diakonie, hier aus Schleswig-Holstein uns zu unserem Thema Rede und Antwort stehen werden. Eine spannende Sendung, sicherlich für alle Menschen, die eben auch in kirchlichen Einrichtungen Dinge erlebt haben. Aber ich bitte auch zu bedenken, die beiden Menschen, die da am Telefon sind, repräsentieren natürlich die Institution, aber sie sind selbst nicht verantwortlich. Und es ist sicherlich interessant zu hören, welche Meinung sie über das Geschehene haben und was Wiedergutmachung angeht von ihrer Seite und so weiter. Also bestimmt eine spannende Sendung.
Auf jeden Fall. Und Manu, ich verspreche hier live on air, dass ich alle Hebel in Bewegung setze. Das war das auf jeden Fall auch hier ihr Backen bekommt. Das heute, das war eine Ausnahme, definitiv. Also ganz, 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 ganz unterirdisch. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank an die beiden Ladies, dass sie hier durchgehalten haben und dass wir das hier trotzdem noch hinbekommen haben. Das Feedback hörte sich wohl auch so an, Manu. Also alles gut. Und es war ja auch wirklich sehr, sehr informativ, sehr traurig, sehr tiefgründig und dementsprechend auch nochmal zum Nachhören. Die Zeit nehmen wir uns jetzt auch noch. Und wir haben diese Sendung natürlich in den nächsten Tagen, werde ich die Podcast wieder online stellen und dann kann man sie nochmal ohne Musik nochmal nachverfolgen. Richtig, Manu?
Ja, und vielleicht auch um das ganze Chaos drumherum.
Den werden wir, Manu, da stehen wir drauf oder da stehen wir hinter, den werden wir mit drin lassen, das geht nie anders und dann ist gut. Ne? Also dementsprechend hört zur Sendung, aber das war trotzdem sehr informativ. Ich bedanke mich nochmal bei allen beiden Damen und wie gesagt, ich glaube schon, dass das sehr gut rüberkam und der wichtig ist ja der Input, richtig?
Das ist richtig. So. Also, wie gesagt, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Abend und auch dir heute. Und ich muss zur nächsten Telefonkonferenz eilen. Also,
in diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal.